Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir der wunderbare Daniel. Guten Morgen.
I never ask for this.
Ein was?
I never ask for this. Aber ich krieg die rauchige Stimme nicht so hin.
Nee, bei Resident Evil hast du es aber ganz gut hingekriegt neulich.
Ja, da war es aber auch früh um 7, da ist es reicht.
Da war auch schön verschleimt alles, verstehe.
Ja. We're gonna get a podcast.
Das ist jetzt schon Bane eigentlich, das ist schon fast eine Nummer zu krass.
Ja, wir reden heute über den zweiten neuen Deus Ex Teil, nämlich Mankind Divided, der zweite Teil der neuen Deus Ex Spiele. Nach Human Revolution jetzt Mankind Divided. Die haben ja keine Nummern mehr, aber sind ja trotzdem noch Kanon zu den alten Deus Ex Spielen. Und wir beide sind ja ausgemachte Pazifisten und haben ja nicht nur deswegen den ersten Teil Human Revolution auch sehr gefeiert. Und Cyberpunk, da kannst du bei mir sowieso immer mit offene Türen einrennen. Und daher habe ich mich sehr gefreut auf Human Revolution Teil 2, nämlich Mankind Divided.
Ich finde es tatsächlich sehr interessant, dass du das schon Human Revolution Teil 2 nennst, weil das zieht sich leider so ein bisschen durch das Spiel. Also da nehmen wir eigentlich einen Teil des Casts schon so ein bisschen jetzt vorweg, dass man, ob man das jetzt positiv oder negativ sehen möchte, das ist dann im Auge des Betrachters, aber es fühlt sich schon tatsächlich eher an wie so ein 1.5, ne? Also es ist auch von der Story her schließt es direkt an. Mhm. Das ist für den Anfang ganz cool, dass man da halt ein 12-Minuten-Video mit den Geschehnissen aus Human Revolution bekommt, previously, damit man ja, aber so schlimm finde ich es jetzt gar nicht, wie du es darstellst. Ich finde es eigentlich ganz cool. Nee,
super, ja.
Ach so, aber das klang jetzt so hämisch, so dieses previously und so. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man am Anfang vom Spiel und sei es eben nur eine Videosequenz, nochmal kurz erklärt bekommt, was da eigentlich passiert ist. Und klar, die Leute machen sich jetzt auch wieder drüber lustig, so dieses, ja, der Anfang ist halt 12 Minuten eine blöde Filmsequenz gucken, aber kannst halt überspringen. Aber ich habe es mir nochmal angeschaut, einfach um mich nochmal so ein bisschen in Stimmung zu bringen und auch um nochmal die Gedanken so ein bisschen aufzufrischen oder die Erinnerung, was jetzt eigentlich nochmal im ersten Teil passiert ist. Und dann geht's da auch mehr oder weniger nahtlos weiter mit so ein bisschen Abstrichen. Also ein bisschen was ist dann schon nochmal passiert, bevor dann das Spiel richtig anfängt. Aber das fand ich jetzt nochmal okay. Und man spielt's dann, und um das schon mal so jetzt noch mal vorwegzunehmen, man fragt sich schon, naja, das Human Revolution ist aus dem Jahr 2001, 11, Entschuldigung, nicht 2001.
Ich wollte
grad sagen. Da hat sich schon erschreckend wenig getan, so von der Technik her. Also klar, die Grafik ist ein Tick hübscher, aber so die ganzen Animationen und die Mimik und alles, das schon noch mal arg hölzern, oder?
Ja, man hat stellenweise wirklich so ein Puppentheatergefühl. Also Adam Jensen sieht ja eh immer sehr unnahbar aus und unpersönlich aus mit seiner blöden Sonnenbrille, die er ja auch in Räumen und so nicht abnimmt. Gut, man steckt ja meistens in seinem Kopf, deswegen sieht man ihn nur in Zwischenanimationen oder in Dialogen und so. Aber auch die anderen Figuren, gerade wenn man jetzt so die letzten Jahre Witcher gespielt hat und solche Rollenspiele, auch irgendwie, was weiß ich, Shooterspiele mit Story-Fokus, da stinkt Human Revolution schon Mankind Divided schon ein bisschen ab. Also es ist nicht hässlich, aber gerade bei den Menschen, wenn die reden und die Lippensynchronität überhaupt nicht irgendwie richtig funktioniert und diese Bewegungen in den Dialogen, die sind immer so ein bisschen Augsburger Puppenkiste, finde ich.
Ja, weil die halt einfach, die haben halt drei Gesten. Mhm. Also, und die spielen sie halt gefühlt einfach in beliebiger Reihenfolge ab. Das heißt, manchmal passt es dann so gar nicht. Und dann diese komische, die es in Human Revolution noch gab, diese Armverschränk-Animation, wo er dann nochmal mit so einem Kopf nickt, das wirkte immer so, als ob er halt so einen coolen Witz gemacht hat und niemand im Raum lacht. Und dann sagt er sich, ah, dann mache ich jetzt nochmal diese Aha-Geste und verschränk so die Arme. Also, die haben sie irgendwie rausgenommen, aber trotzdem so.
Man kann also schwer beschreiben, er sagt dann irgendwas und dann dreht er den Kopf so leicht und bewegt den Arm so dazu, ja. Und
also so, jeder, so der Gesten, den Vorgänger macht. Kennt oder das gespielt hat, wird ja. in unseren Diskussionen sofort wieder erkennen, um was da eigentlich geht, oder wird auch sofort sagen, ja, genauso geht's mir auch, diese hölzernen Animationen. Aber wenn man es jetzt so in Worten beschreibt, ist es echt schwer, das irgendwie genau festzumachen, was jetzt eigentlich daran so komisch puppenkistenmäßig wirkt, ne?
Es ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, man kann sich trotzdem vorstellen. Es ist halt hölzern. Ich glaube, das Wort trifft es am ehesten. Betrifft aber, finde ich, eigentlich nur die Charaktere, die Menschen, weil die Umgebung und das Setting und dieses Prag, in dem man rumläuft, das ist eigentlich schon sehr, sehr nett, auch wenn man die Regentropfen dann auf Adam Jensen und so sieht. Es ist jetzt nicht auf einem Witcher-Niveau, aber ich finde, es ist schon echt in Ordnung, so das Setting und die Atmosphäre dieses nächtlichen Prags und mit den Neonlichtern und so. Ich bin da schon sehr gerne rumgelaufen in der Atmosphäre.
Ja, aber ich habe da wieder wie im Vorgänger das gleiche Problem. Ich finde diese Missionshubs, also vielleicht kurz an der Stelle der Einschub, um mal für die es nicht wissen, wie diese Spiele aufgebaut sind. Du hast im Grunde einen Missionshub, in den du immer wieder zurückkehrst. Dort kannst du Nebenmissionen machen, kannst zum Händler gehen, kannst auch manchmal so 2-3 Sachen noch finden, so Geheimverstecke oder irgendwelche Terminals hacken und so. Ja, aber das ist jetzt alles nichts, wo du sagst, das ist elementar wichtig für den Verlauf der Story. Das ist halt eher für die Completionists und die Leute, die da Lust drauf haben.
Aber es ist schon mehr als ein Mission-Hub. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur so ein Level, von dem du aus in die Mission gehst, sondern es ist schon für sich gesehen auch ein großer Bestandteil des Spiels.
Das schon, aber du gehst dann immer in die Einsätze und dort gehst du dann hier jetzt im zweiten Teil zu einem Hubschrauberlandeplatz und dann wirst du per Ladescreen, also da siehst du halt eine Filmsequenz, wie du in diesen Einsatz fliegst, wirst du in den Einsatz geflogen. Und mir ging's da wie im ersten Teil, die Einsätze fand ich immer total geil, aber dieses Missionshub-Zeug fand ich dann so nach der 5., 6. Spielstunde eher nur noch öde, weil das wirkt halt auch einfach immer noch steril. Es wirkt wenig wie eine Metropole und es wirkt halt nicht nach Mankind Divided und Bürgerkrieg und revolutionäre Zustände, sondern es wirkt halt einfach steril, weil wenn du da vorbeikommst und dann hast du irgendwie in der Fernsehstation irgendwas manipuliert und dann wird da irgendwas ausgesendet, was irgendwie total aufrührerisch und geheim ist und so. Und trotzdem steht das gleiche blinkende Polizeiauto an der Ecke und die 3 Wachen und sonst ist nichts los auf der Straße. Also das heißt, dieses Gefühl, oh, das ist ja eine Metropole in Aufruhr und Bürgerkriegszuständen, das kommt auch in Mankind Divided an keiner Stelle auf in diesem
Spiel. Das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Also wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn man die Story so oder die Prämisse des Spiels ist ja dieses Mankind Divided, also die zerteilte Menschheit oder Gesellschaft oder wie man es übersetzen mag. Es wurde in den Kampagnen, in der Berichterstattung vorher und in der PR in den PR-Maßnahmen immer so dargestellt, als würde da quasi eine Parallel Parabel? Nee, eine quasi die Probleme zwischen den Augmented Menschen, also Leute, die Augmentierungen haben, sprich wie Adam Jensen ein Körperteil oder irgendwelche bestimmten Körperfunktionen durch Technik ersetzt haben, die werden diskriminiert, weil die Menschen ohne Augmentierungen Angst haben. Ja, und das soll quasi so dieses Rassismusproblem, was in unserer Gesellschaft existiert, soll quasi jetzt gespiegelt werden. Das kann Science Fiction ja eigentlich ganz gut. Und diese Rassenproblematik und Rassenunruhen entstehen nicht durch Hautfarbe oder durch Geschlechterkampf oder durch die Schere zwischen Arm und Reich, sondern in diesem Universum ist quasi die Ausgrenzung dadurch, dass man sagt, ihr seid augmentierte Menschen, ihr seid Cyborgs, ihr seid nicht mehr Menschen, wir haben Angst vor euch, und dann werden diese augmentierten Menschen in Ballungsgebiete zusammengepfercht, wo man sagt, dort lebt ihr unter euch und wir sind die natürlichen Menschen, wir haben Angst vor euch, und dann gibt's Polizeiwachen, dann gibt's verstärkte Kontrollen und so weiter. Also das ist so diese Prämisse von diesem Mankind Divided.
Genau, es gibt ja auch Ghettobildung tatsächlich,
Genau.
also so ein spezielles Viertel, was gebaut wurde, um dort die Augmentierten irgendwie sicher in Anführungsstrichen unterzubringen. Und natürlich ging das dann aber alles schief und jetzt ist das halt ein katastrophales Verbrechensghetto und so. Und ja, doch, Parabel trifft es ziemlich gut, also weil es halt wirklich auch so Anspielungen auf politische Situationen und wie geht man mit Neuen und Flüchtlingen um und so. Und das ist ja aber eigentlich eh, also gute Science Fiction hat ja eh immer Sozialkritik drin, weil dann ist es, sonst ist es keine gute Science Fiction.
Genau.
Da lege ich mich fest, das hat also das hat ja Star Trek genauso wie irgendwie selbst bei Star Wars, obwohl das meistens immer noch ein bisschen Space Opera ist als echte Science
Ja.
Fiction, aber selbst da findest du tatsächlich ein
Ja, aber
bisschen so
Star Trek ist ein
Gesellschaftskritik.
gutes Beispiel. Da gibt es ja ganz viele solche Folgen, wo dann eben ein existierendes Problem in unserer Gesellschaft gespiegelt wird und mit anderen Geschichtsmitteln erzählt wird sozusagen. Ja? Also andere Bilder benutzt werden. Und Deus Ex Mankind Divided hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass sie das schaffen, gut da auf diesem Bild quasi gut aufbauen zu können und da was Spannendes erzählen zu können, weil ich finde dieses Thema Transhumanismus ja eigentlich auch total spannend, ja? Also verlieren wir Menschlichkeit, indem wir solche Cyborg-Sachen einbauen, oder ist es wirklich dann kann das zur Ausgrenzung führen, wenn dann manche Menschen Angst haben vor augmentierten Menschen? Das Problem ist an der Sache, sie benutzen das eigentlich nur als Tapete. Und das ist mein allergrößter Kritikpunkt an dem Spiel. Man sieht diese Situation, so wie ich sie jetzt geschildert habe, aber das ganze Spiel macht nichts aus dieser Situation. Es ist wirklich einfach nur eine Kulisse und es werden keine moralischen Fragen aufgeworfen. Du stellst dich nicht als Spieler irgendwann hin und hast irgendwelche schwierigen Entscheidungen zu treffen. Ja, also das bleibt alles offen. Das bleibt alles so, wie es ist, und es bleibt einfach eine Tapete. Und das ist auch, glaube ich, auch das, was du vorhin gemeint hast mit steril. Dieses Prag ist einfach so eine Theaterkulisse, durch die du durchläufst, aber da verändert sich nicht groß was, bis auf ein paar kosmetische Dinge.
Erstens das, also vom Storytelling her war das dann halt irgendwie schwach, weil man hat halt durch die Trailer und eben, wie du gesagt hast, dieses Human Apartheid und so, was sie da alles für Begriffe eingeführt haben, hat man halt erwartet, dass da einfach mehr passiert und
Mechanical Apartheid.
oder Mechanical Apartment, ja. Und wie gesagt, dieses ganze Missionshub und die Nebenmissionen und so, das ist alles recht nett, aber man latscht halt de facto einfach mal 100 Mal durch die gleichen Gassen. Wenn man das macht, hört man 80 Mal die gleiche
Oh.
Nachrichtensendung,
Oh.
100 Mal die gleiche Radiosendung. Da ist überhaupt keine Abwechslung drin. Und deswegen hast du auch irgendwie das Gefühl, diese Welt bewegt sich überhaupt nicht weiter. Und diese Sachen, die da passieren, also das kann man jetzt vorwegnehmen, weil das jetzt kein großer Spoiler ist. Das passiert direkt am Anfang. Es gibt da einen Anschlag, also eine Sprengstoffanschlag am Bahnhof in Prag, in den wird dann auch Adam verwickelt oder ist halt Zeuge dieses Anschlags, weil der dort direkt passiert, als er da ist. Und das verpufft dann aber einfach so, weil es ist halt einfach so, ja, okay, jetzt ist hier irgendwie der Anschlag und Terror, die Menschen haben Angst, weil behauptet wird, die Augmentierten waren das und ja, steht halt das gleiche blinkende Polizeiauto, steht halt immer noch da, wenn ich
Ja,
da.
und selbst als dann irgendwie die Polizeikontrollen sich verschärfen, ich meine, das Problem ist, du bist ja selber ein Augmentierter, deswegen hätte man ja eigentlich eine gute Geschichte erzählen können, aber Adam Jensen ist halt irgendwie auch der Superheld nach wie vor. Das ist halt einfach auch so ein spielerisches Problem. Er hat zum Beispiel als einziger keine Nebenwirkungen von diesen Augmentierungen. Ja? Das ist auch so ein bisschen so ein Dilemma. Man bekommt als Spieler nicht dieses Gefühl mit, wie es denn jetzt ist, diskriminiert zu werden. Und sowas hätte dieses Spiel ja eigentlich auch schaffen können. Ja, dass man sagt, man wird jetzt in die Rolle der Augmentierten gesteckt, man wird konfrontiert mit Rassismus, man wird konfrontiert mit Ausgrenzung. Das Einzige, was wirklich passiert ist, dass du an der U-Bahn-Station deinen Ausweis zeigen musst. Und das ist eine selbstablaufende Sequenz, dann kontrollieren die deine Papiere, weil du ein reicher Interpol-Polizist bist, wirst du halt durchgelassen. Ja, also du hast dort nicht mal das Gefühl, irgendwie ausgegrenzt zu sein, sondern du kriegst einfach nur das Gefühl, ja, es ist halt eine lästige Kontrolle mehr. Aber dann durch dieses Ghetto zu laufen.
Und er ist ja auch noch dann immer so der witty guy, der immer noch
Genau,
so einen
ja.
Spruch von sich lässt und dann sagt der Polizist noch so dieses, ja, diesmal kommst du noch durch damit und so. Aber im Grunde gehst du ja auch noch sogar als der, ja, moralische Sieger aus der Nummer raus, weil du
Ja.
den Polizisten noch einen fetten Spruch reingedrückt hast, ne?
Ja, genau. Und das ist echt schade, weil diese ganze Thematik lag liegt jetzt halt total brach in diesem Spiel. Sie haben sich da ja echt Gedanken gemacht, wie man das darstellen könnte, aber haben da nichts draus gemacht. Und ich habe auf Twitter geschrieben, so, warum verpufft denn dieses Material so? Haben die sich nicht getraut oder haben die das dann, haben die es einfach nicht gekonnt? Haben die es vergessen? Oder, also das verstehe ich nicht. Warum macht man solche Fässer auf? Macht dann auch eine PR-Kampagne, wo es dann riesen Ärger gab. Die haben ja dann aus dem Werbeplakat mit Orcs Life Matters, ja, also eine ganz klare Parallele gezogen zu den aktuellen Ereignissen. Mit den Black Lives und mit der Polizeigewalt. Also diese Parallelen sind so eindeutig und dann macht das Spiel aber nichts daraus. Also wenn die PR-Kampagne mehr Material verwendet und mehr Fragen aufwirft als das eigentliche Spiel, dann ist doch irgendwas kaputt.
Ja, ich glaube halt, dass einfach das Eidos Montreal, das sind keine richtig tollen Geschichtenerzähler. Also das liegt denen einfach nicht so. Das hat man ja bei Thief auch gesehen, dass sie da auch nicht so wirklich toll, da haben sie halt dieses Grundsetting genommen von Thief und dann ist es ihnen aber auch irgendwie nicht gelungen, dir da irgendwie so einen wirklich schönen Bösewicht hinzustellen, den zu etablieren, sondern das war halt im Prinzip auch alles nur Kulisse, damit du da halt die goldene Löffel aus den Regalen klauen kannst. Aber im Grunde war das jetzt aber auch keine atemberaubende Geschichte, wo man dann irgendwie Jahre später noch sagt, so, boah, das war wirklich mal noch damals eine tolle Geschichte und weißt du noch hier und weißt du doch, wie du dann am Ende zu Shodan kommst oder also so nur mal irgendwie um ein anderes Spiel, was das vielleicht besser gemacht hat, irgendwie in den Raum zu werfen. Ne? Ja. Und oder weißt du noch damals hier bei Bioshock der große Would You Kindly Twist oder sowas, dem jetzt nicht verraten, weil
ja, und selbst, das ist ja die HD. Selbst Infinite hat ja eine richtig tolle Auflösung zumindest oder diese Zwillinge und solche Geschichten. Ja, also an solche Sachen kann man sich noch erinnern, auch wenn der Rest fragwürdig war. Aber das fehlt mir bei Deus Ex Mankind Divided komplett. Es gibt zwei, drei wirklich schöne Nebenquests. Es gibt irgendwie auch ein paar interessante Charaktere, bei denen ich gerne irgendwie Nebenquests gemacht habe, denen man dann irgendwie auch so eine persönliche Geschichte hat. Man kann wahnsinnig viele E-Mails lesen, wenn man Computerterminals hackt. Da bekommt man auch manchmal dann so ein paar menschliche Noten mit. Da sind diese Sachen so angedeutet, aber total schwach. Also das hat, da hat selbst Quantum Break?
Quantum Break, ja.
Quantum Break hat auch insgesamt sogar eine bessere Geschichte erzählt und auch mit den E-Mails und so. Ja, da habe ich viel mehr von den Charakteren mitbekommen, weil ich da gerade dran denken musste, wegen diesen E-Mails knacken und dann hast du irgendwie coole E-Mails gefunden. Das bleibt alles relativ oberflächlich. Die Gewichtung zwischen Nebenquest und Hauptquest finde ich auch ganz schön krass. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe eigentlich fast alle Nebenquests gemacht, die ich gefunden habe, weil das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also spielerisch hat mir das Spiel, um jetzt auch mal wieder was Positives zu sagen, hat mir das sehr gut gefallen. Also ich mag das einfach sehr gerne, als Adam Jensen da rumzuschleichen, Wachen auszuschalten und versuchen, irgendwo einzudringen oder irgendwie da noch einen Geheimgang zu finden, da noch einen Code zu knacken, mit diesem Art Röntgenblick quasi zu sehen, wer lauert hinter der Tür, dann mich unentdeckt da durchzuschleichen. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und das funktioniert auch erstaunlich gut, finde ich, in diesem Teil.
Ja, was heißt erstaunlich? Also es funktioniert gut und das hat ja auch in Human Revolution schon gut funktioniert. Ja, also gameplaymäßig ist das Spiel einfach immer noch toll, weil es halt Spaß macht, diese ganzen Skills einzusetzen. Mhm. Also wie du schon gesagt hast, den Laserblick oder Röntgenblick oder wie man den dann nennen will. Also sprich, dass du die Wachen sehen kannst durch Wände. Dann kannst du dich halt mit dem Anzug kurz unsichtbar machen, je nachdem, wie viel Energie dein Anzug schon hat. Das kannst du natürlich dann auch hochleveln. Kannst halt länger unsichtbar bleiben. Du kannst dann irgendwie so Samtpfoten heißt es, glaube ich. Also da gibt es dann einen Skill, der dafür sorgt, dass du halt leise laufen kannst und dann machst du nicht so viel Lärm, dann sehen dich die Wachen auch wieder nicht oder hören dich nicht und entdecken dich nicht. Und also das hat mir wieder total gut gefallen und das hat für mich das Spiel auch wieder total gerettet, dass ich da halt einfach sage, ja gut, dann ist die Story nicht so toll. Ich war dann auch jemand, der nach ein paar Spielstunden auch diese ganzen E-Mails hat links liegen lassen. Also ich habe sie dann zwar alle gehackt, aber nur noch aus Gameplay mechanischer. Genau, weil ich wusste, da sind möglicherweise Codes drin, die dafür sorgen, dass ich irgendwelche Sicherheitstüren oder irgendwelche Sicherheitsterminals nicht hacken muss, sondern dass ich sie automatisch mit dem Code schnell öffnen kann. Deswegen habe ich alles nur so zack, E-Mails angucken, klick, 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 anklicken, weiter und gar nicht mehr gelesen, weil es mich tatsächlich einfach nicht mehr interessiert hat. Ich habe mir gedacht, wenn schon die Hauptstory nicht so toll ist, dann habe ich auch keinen Bock, die E-Mails zu lesen. Und das fand ich aber tatsächlich alles wieder toll. Und ich find's auch total cool wieder, dass man einfach dieses Spiel komplett ohne Gewalt, jein, aber ich sag mal komplett ohne tödliche Gewalt und mit Quatschen lösen kann. Also mit den richtigen Skills kommt man nahezu gewaltfrei. Also du musst vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch mal irgendwie eine Wache ausnocken, aber ja, du musst sie zumindest nicht töten. Schläft
dann eindeutig, genau.
Ja gut, aber ich würde jetzt mal sagen, im zivilen Leben ist jemanden ausnocken jetzt auch durchaus ein sehr gewaltsamer Akt.
Also, ja, aber ohne töten ist es richtig.
In Freiburg vielleicht nicht, aber...
Ja. Nee, ohne Töten, man hat zwei Möglichkeiten, eben einmal ein Scharfschützengewehr mit Betäubungspfeilen und einmal eine Nahkampfwaffe mit Betäubungspfeilen und man hat dann auch noch so Gasgranaten, also auch größere Gegnermassen kann man da ganz gut ausschalten und man kann eben an vielen Stellen auch, wenn man das entsprechend skillt, sich einfach vorbeischleichen, ja? Also indem man eben diesen Schutzwall irgendwie aktiviert, diese Glaspanzer, wo man nicht mehr gesehen werden kann, oder man hat auch wahnsinnig viele unterschiedliche Routen. Also wenn man eben sieht, da stehen zwei Wachen an der Eingangstür, ist es meistens recht schwierig, die gleichzeitig auszuschalten, wenn du nicht schnell genug sniperst und dann schlägt der eine schon Alarm. Dann kannst du dich halt entweder hinschleichen mit deinem Glaspanzer und beide gleichzeitig ausnocken, oder du findest aber halt irgendwo noch einen Lüftungsschacht und kletterst halt einfach so ins Haus rein. Du hast immer irgendwie noch Alternativrouten, indem du dich entweder irgendwo reinhackst, irgendwo noch ein Seitenlager findest, irgendwo einen Lüftungsschacht findest. Manchmal gibt's auch Bruchstellen in Wänden, an denen du dich durchschlagen kannst mit dem entsprechenden Skill. Und das macht wirklich verdammt viel Spaß, da einfach zu gucken, wie komme ich da rein. Und wenn man sich das als Aufgabe setzt, auch als Pazifist zu spielen, das war gleichzeitig Fluch und Segen. Also einerseits war das total der Skill für mich, also so die Herausforderung, das unbedingt schaffen zu wollen. Ich habe es dann auch komplett geschafft. Aber an vielen Stellen ist es dann auch echt frustig, weil man dann halt immer wieder neu laden muss, wenn man dann halt doch entdeckt wurde oder so. Und die Ladezeiten, zumindest auf der PS4-Version, die ich gespielt habe, die waren ein Kraus.
Das überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen, weil ich habe die tatsächlich als relativ moderat wahrgenommen. Okay. Also, die waren jetzt aber nicht vergleichbar mit irgendwie, was war denn das letzte, wo wir so geschimpft haben über die Ladezeiten, des Homefront. Also,
ja, doch, die waren ungefähr auf dem Niveau, fand ich.
Echt?
Ja, also es hat stellenweise 30 bis 45, 50 Sekunden immer geladen bei dem Safe-Game-Laden. Ja.
Okay, habe ich nicht so schlimm in Erinnerung, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Vielleicht an der Stelle.
Öfter laden als du.
Ja, nee, ich hatte schon auch diese Fälle, wo man dann irgendwie 3-4 Mal probiert und dann immer so, ah nee, jetzt da reicht dann meine Energie doch nicht, um da schnell durchzuhuschen und dann sehen sie mich und so. Also das habe ich schon auch gehabt, diese Momente, aber ich habe das einfach nie als so massiv störend empfunden. Komisch. Mhm. Wie ging denn dir das mit der Steuerung? Weil das ist ja eine der Problemfelder, die dieses Spiel nach wie vor so ein bisschen hat, dieser etwas ungelenk gelöste Wechsel zwischen First und Third Perspective. Mhm. Also dieses Mal-Spiel, oder die meiste Zeit spielst du eigentlich in der Ich-Perspektive, aber wenn du dich irgendwo an eine Wand anschmiegst oder irgendwo hinter einer Kiste in Deckung gehst, dann wechselt das Spiel auf einmal in die dritte Person und du siehst dann quasi Adam aus der Außenansicht, was irgendwie spielerisch schon irgendwie sinnvoll ist, weil es dann einfach hilft, weil du so um Ecken rumgucken kannst und so. Aber es ist halt immer so ein komischer Bruch drin, weil du dann immer wieder irgendwie zwischen diesen zwei Perspektiven wechselst. Ich finde es noch immer nicht ganz rund, aber schon ein Tick besser als in Human Revolution, muss ich sagen.
Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass mich das beim ersten Teil gestört hat und ich fand das diesmal auch völlig... Also ich habe aber echt selten Probleme mit Steuerungen. Also ich gewöhne mich, ist vielleicht eine Gabe oder so, ich weiß nicht, oder positiv. Immer wenn Leute sich irgendwie über komische Steuerungen beschweren, denke ich immer, ja, okay, nee, ist mir irgendwie gar nicht so aufgefallen. Also ich passe mich da meistens dem Spiel total an. Mir ist es auch nicht so, dass ich bei manchen Shootern dann sage, oh, ich muss da unbedingt oben auf dem Knopf diese Funktion haben, wenn das irgendwie bei einem Spiel mal anders ist. Man hat ja hier auch unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann ja auch sagen, man möchte die Steuerung wie beim ersten Teil haben. Fand ich jetzt irgendwie nicht dramatisch oder erwähnenswert, nee, überhaupt nicht.
Also ich meine jetzt nicht von Bezug auf die Steuerung, sondern ich meine einfach nur dieser Wechsel, Bruch, genau, dass man ja im Grunde zwischen zwei Kameraperspektiven wechselt. Man schaut entweder durch die Augen von Adam oder wenn man dann auf eine Mauer zuläuft und dort in Deckung gehen klickt, dann auf einmal dann in diese andere Perspektive wechselt und ihn dann in der Außenansicht sieht. Und das ich finde das schon immer, also man kommt da im Laufe der Spielzeit schon rein und gewöhnt sich auch dran, aber ich fand das am Anfang jetzt auch wieder irgendwie so im ersten Moment so dieses, jetzt geht er wieder raus. Und gerade problematisch ist es immer dann, wenn er an der falschen Stelle in Deckung geht, wo du gar nicht in Deckung gehen willst, oder du willst dann raus aus der Deckung und dann klappt's nicht und dann wechselt auf einmal kurz in die Ich-Perspektive und dann wieder sofort zurück in die andere und so. Und dann hast du halt eher so dieses dieses, wenn es halt mal nicht klappt, dann fällt es dir eigentlich erst auf, wie doch, ich sag mal, ein bisschen hanebüchen diese Steuerungsmethode ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das Spiel kaputt macht. Ich fand es aber nach wie vor noch nicht so 110% perfekt gelöst.
Ist mir so nicht, also fand ich jetzt nicht störend, diesen Wechsel, weil man ihn ja auch in den Dialogen und so sieht.
Das ist immer noch was anderes, weil da spielt man nicht. Also wenn man jetzt, das gibt's ja durchaus auch, dass man jetzt irgendwie in einem Ego-Shooter alle Gameplay-Sequenzen in der Ego-Sicht hat und dann in der Zwischensequenz siehst du deine Figur von außen. Da hat man sich irgendwie dran gewöhnt und da ist es auch nicht so schlimm, weil man da ja nicht steuern muss. Aber na gut, aber da wollen wir uns jetzt auch nicht zu lange dran aufhängen. Das ist jetzt kein Dealbreaker, wie man so schön sagt. Also daran wird's jetzt auch nicht scheitern, dass man jetzt das Spiel vielleicht nicht so toll findet. Aber mir hat es einfach massiv viel Spaß gemacht, wieder da durchzuschleichen, weil das einfach, ich weiß nicht, hast du mal versucht, wirklich zu ballern? Weil meine Vermutung ist ja tatsächlich, dass das Ballern einfach in dem Spiel gar nicht so viel Spaß macht und man auch relativ schnell dann durch ist durch die Level und dann eigentlich nicht wirklich viel Spaß an dem Spiel hat. Also ich behaupte wirklich immer noch, dass der Stealth Way der Way to go ist, so ungefähr.
Finde ich schon auch. Ob man jetzt als Pazifist spielt, ist natürlich, klar, das gibt natürlich diese Challenge und diese Trophäe oder das Achievement. Deswegen werden das, glaube ich, auch viele machen. Was, glaube ich, ein bisschen befriedigender ist, ist zu stealthen. Und wenn es dann aber, wenn dann die Hölle losbricht und man doch entdeckt wird, dann halt kurz Gewalt anzuwenden, weil dann geht's ja auch wieder weiter und dann muss man nicht ständig unterbrechen und neu laden. Ich glaube, für den Spielfluss wäre es besser gewesen, wenn ich so gespielt hätte oder wenn man sich das eben so vornimmt, stealthig ranzugehen an die Sache und wenn es dann halt nicht klappt, dann irgendwie zu ballern. Aber rein gewalttätig kann man das schon auch spielen. Ich habe es einmal kurz so ausprobiert, aber es hat mir wenig Spaß gemacht, weil es gibt so viele Spiele, bei denen man irgendwie coole Waffen hat oder weißt du, so ein Gears of War oder sowas, wo ich dann auch Bock habe, die Sachen brutal und brachial zu lösen. Aber hier gibt's so viele schöne Möglichkeiten, sei es über Hacken, über andere Zugänge finden oder eben langsam sich ranschleichen und dann auch den Wachen einfach zuzuhören, was die da zu reden und sie dann abzufangen, wenn sie dann um die Ecke biegen. Es ist halt einfach ein Stealth-Game, finde ich, von der Art, wie das Spiel funktioniert und wie der Adam Jensen sich gibt. Ich finde, das passt überhaupt nicht zu seinem Charakter, dass der gerade in dieser Thematik jetzt mit dieser Unterdrückung und so, wo den Augmentierten alles nachgesagt wird, sie seien Terroristen. Ich finde, das passt bei dem Spiel dann doppelt nicht, da einfach irgendwelche unschuldigen Polizisten oder Wachen um die Ecke zu nieten.
Der aber Rambo-Typ passt ja, halt nicht, das stimmt,
ja. Aber spielerisch hat man deutlich mehr Möglichkeiten, finde ich, als bei den Vorgängern noch. Also es gibt sehr viele Skills, die auch auf Gewalt ausgelegt sind und allein schon diese Nagel wie sagt man da, wo du so quasi von oben irgendwo runterspringst und dann um dich rum einfach so Nagelpistolen. Diese Taifunwaffe, ja genau. Ja. Oder dieser Schlagstock, dieser eingebaute im Arm. Also man kann das Spiel schon auch sehr gewalttätig spielen, wenn man möchte. Nagel.
Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, es ist eher so eine Kugelbombe, also dass du halt im Prinzip so ein bisschen wie wenn man vielleicht das Intro von Passwords Hotfish noch kennt, wo die auch dann so in so 360 Grad einfach diese Kugeln, so diese Kugellager da rausfliegen, und so ungefähr ist das vielleicht nicht ganz so spektakulär. Wie so eine
Sonic the Hedgehog Attacke. Man, man duckt sich und alle Nägel fliegen weg sogar.
Ja. Also ja, okay, finde ich dann schon legitim, aber andererseits ist es natürlich auch immer das Problem, dass dann halt dieses, ja, du kannst das spielen, wie du willst, das Spiel, das ist dann halt doch immer nur so die halbe Wahrheit, weil de facto kann man es halt doch nicht, weil vielleicht sehen das Leute komplett anders und sagen so, ey, ich habe mich da durchgeballert und das war besser als Call of Duty, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Ballern wirklich Spaß macht, weil da ist glaube ich, einfach dann irgendwie zu unbefriedigend und dafür macht auch die Schussmechanik, also so wie du das sagst, dass man sagt, ja gut, ich habe dann halt einmal irgendwie so ein bisschen geballert, als der Alarm losging und dann bin ich in den nächsten Raum gegangen und dann habe ich aber auch versucht, mich wieder zu verstecken, den Alarm abzuwarten und dann doch wieder versteckt vorzugehen, dass man das vielleicht mal kurz machen kann. Okay, absolut, sehe ich ein, aber dass das langfristig Spaß macht, sich dann nur durchzuballern, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Vor allem ist man dann nach einer Stunde durch, oder?
Eben, das
also
meine ich
ja. So lang ist das Spiel ja nicht, wenn man dann die Nebenquests, also die ganzen Nebenquests sind ja sowieso nicht so auf Ballern ausgelegt eigentlich. Die sind ja meistens sehr, sehr ruhig oder auch ein bisschen mit Versteck Verstecke finden und aufsuchen oder irgendwo einbrechen und eine Sicherheitszugangskarte knacken und solche Sachen. Also die ganzen Nebenquests sind eigentlich auf Stealth ausgelegt und im Endeffekt gibt's ja nur 3 oder 4 größere Hauptmissionen. Wenn man mal von diesem Intro absieht, fliegt man mit dem Hubschrauber, glaube ich, noch 3-mal irgendwo hin und dann war's das ja schon. Dann hat man halt noch Prag ein bisschen, aber ich glaube, das ist einfach nicht die Art von Spiel, die man durchballert. Da bin ich ganz bei dir. Was mir aber sehr gut gefallen hat, ist, dass diese Nebenquests, wenn wir gerade dabei sind, dass man die so zufällig finden kann und dann einfach reinstolpert in solche Geschichten. Das hat's für mich dann wieder sehr glaubwürdig gemacht. Ja? Also, dass du einfach so rumläufst, dich ein bisschen umguckst und dann siehst du irgendein Terminal, dann guckst du halt, okay, niemand da, hack ich mal. Und dann findest du da drin irgendwas, ein paar Ressourcen, ein paar Health Packs und solche Geschichten. Credits und dann liest du was im Terminal und dann kannst du da irgendwie Rückschlüsse ziehen und auf einmal merkst du, oh, guck mal, was ist denn hier in diesem Apartment und was ist denn das hier? Und dann findest du auf einmal so Andeutungen, dass da irgendwo ein Drogenring existiert und dann plopp, hast du auf einmal eben so eine Nebenmission, so einen kompletten Drogenring, das ist dieses Neon, was da jetzt quasi den Augmentierten verkauft wird, dass da irgendwie was im Argen liegt und dann kannst du dieser kompletten Geschichte, das sind dann über 4, 5, 6 Stationen, so eine komplette Nebenmission machen mit diesem Drogenring und musst dann irgendwie noch in so einen Club rein und dann musst du irgendwie die eigentliche Quelle finden, wo diese Drogen gebraut werden und hast dort dann auch zum Beispiel eben die Möglichkeit, das Ding komplett in die Luft zu jagen oder jemanden zu überreden, dir zu helfen und solche Geschichten. Also da war das wieder sehr Deus Exig an dieser Stelle. Und das hat mir am besten gefallen eigentlich, solche Sachen.
Die sind teilweise echt cool, die Nebenmissionen. Also genau, mit diesem Drogendings, die findet man in so einer Garage dann, ne? Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Aber trotzdem hat das Spiel halt auch wieder diese Momente, wo halt einfach diese Illusion so ein bisschen zerfällt. Ja. Also ich weiß ja nicht, wie das woanders ist. Vielleicht ist das in mancher Alt-68er-Kommune noch so, aber bei uns im Haus wäre das sehr ungewöhnlich, wenn mein Nachbar zu mir runterkäme, bei mir in die Wohnung sich reinhackt quasi und dann an meinen Rechner geht, während ich da sitze und dort irgendwas raushackt und dann noch die Regale im Bad ausräumt und sagt, ach cool, hier habe ich noch ein paar Credits gefunden und ich würde währenddessen weiter seelenruhig da sitzen und Fernsehen gucken. Und diese Momente gibt's aber halt, also dass das irgendwie auch wieder geht. Und das finde ich halt nach wie vor dann irgendwie sehr merkwürdig, dass das halt einfach das Spiel so akzeptiert. Ne? Das kannst du einfach rumlaufen und bei den Leuten einfach in die Wohnung auch reinlatschen. Und da gibt's dann nicht irgendwie, das ist aber ein gesperrter Bereich und da darfst du dich nicht erwischen lassen, darfst du nicht gesehen werden, sondern das stört dann keinen, dass du da
so bei diesem rumläufst. Bei diesem Hub-Level nicht, nee, genau. Also in den Hauptmissionen gibt's ja immer diese gesperrten Gebiete, auch manchmal so Polizeistationen und solche Geschichten sind dann auch gesperrt. Oder wenn du in die Bank zum Beispiel reingehst, da kannst du nicht einfach rummarschieren. Da sind überall Wachen und die reagieren dann auch entsprechend. Aber ja klar, bei diesen Privatpersonen ist es, denen ist es völlig egal. Da bricht's total, finde ich auch.
Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hatte das Gefühl, das Spiel ist so ein bisschen schlecht balanciert. Also da kommen wir auch wieder auf diesen Aspekt mit Ballern gegen Schleichen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann es jetzt nicht beweisen anhand von irgendwelchen Zahlen oder Fakten, dass es wirklich so ist, aber ich habe das Gefühl, für Schleichen bekommt man nach wie vor mehr Erfahrungspunkte. Also weil, wenn du dann aus so einem Real raus bist, dann bekommst du halt immer irgendwie Ghost, No Violence und alle möglichen Punkte, die ding, 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 rasseln da im Endeffekt so durch. Und das stört mich jetzt nicht, weil ich halt lieber schleiche, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, das Spiel belohnt dich auch nach wie vor mehr dafür, wenn du schleichst. Und hatte ich immer genug Munition, also und immer, ich wusste gar nicht, was soll ich denn mit dem ganzen Geld machen, weil ich habe die Waffen, die ich brauche, die finde ich hier einfach so. Munition bekomme ich auch immer genug in den Einsätzen, also was soll ich mit dem Geld? Und dann habe ich ständig XP bekommen. Und ich wusste dann am Ende überhaupt nicht mehr, was ich skillen sollte, weil an den Augmentationen hatte ich, oder Augmentations, weiß gar nicht, ob man es so deutsch Augmentationen nennen kann.
Implantaten.
Da hatte ich die ich brauchte für meinen Stealth-Skill, die hatte ich relativ schnell alle zusammen. Und dann war so dieses, ja, dieses Typhoon-Ding ist ja eh irgendwie das Rambo-Teil, das brauche ich eigentlich gar nicht. Aber gut, bevor die Skillpunkte jetzt verfallen oder ich sie jetzt hier bunker, dann, mein Gott, dann gebe ich sie halt auch aus. Aber irgendwie, sie passten halt nicht zu meinem Spielstil. Und es war nicht so wie in anderen Spielen, wo man dann so richtig, oh geil, Level up und endlich ein paar Erfahrungspunkte. Und oh, ist das super, jetzt kann ich eben endlich diese Fähigkeit freischalten. Da warte ich ja schon seit Ewigkeiten drauf. Sondern die Fähigkeiten, die ich gebraucht habe für meinen schleichenden Spielstil, hatte ich im Prinzip nach der Hälfte des Spiels eigentlich schon fast freigeschaltet. Und dadurch wurde es auch am Ende fast ein Tick zu einfach. Also vielleicht hätte ich gleich auf schwer spielen müssen, aber im normalen Spielmodus muss ich sagen, wenn man da wirklich schleicht, dann kriegt man zu viel Erfahrungspunkte und zu viel Ausrüstung.
Was war denn normal? Also weil ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe in diesem I Want a Challenge oder irgend sowas gespielt.
Das ist, glaube ich, das Normale. Also das ist, es gibt ja wirklich dieses ganz Einfache. Es so, gibt, glaube ich, drei.
Story. Genau, Tell Me Your Story, I Want a Challenge. Und das andere war irgendwas so übertrieben. Ja, so,
Es gibt übertrieben. Und dann gibt es aber noch mal The Real Deus Ex Experience oder sowas. Also da ist dann, glaube ich, auch keine Bildschirmanzeigen mehr und gar nichts und so. Aber
das war New Game Plus sozusagen, genau.
Genau, mehr oder weniger. Also ja, das ist dann aber wirklich für die Cracks, aber...
Ich weiß nicht, ob es zu leicht war, aber man kriegt schon relativ viel Erfahrungspunkte, wenn man schleicht, da gebe ich dir absolut recht. Und das Problem habe ich auch gesehen, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich habe mega zu viel von diesen Kits, wie hießen die denn, diese
Augmentation Kits,
Praxis Kits, genau.
Ja.
Die Praxis Kits, da hast du doch auch in der anderen Folge in Deus Ex Go erzählt, dass man diese bekommt, wenn man da weiterspielt bei der iOS-App.
Ja.
Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich zu viele habe, aber ich hatte genau richtig viele, um eben für meine Skillung alles haben zu können, was ich wollte. Also es war auf jeden Fall nicht unbequem oder man musste sich nicht groß entscheiden, mache ich jetzt diesen Skill oder diesen? Ich hätte gern beide gerne, sondern man hatte eigentlich immer genügend. Ich habe mir dann meistens sogar ein, zwei aufgehoben, falls ich mal an eine Stelle komme, wo ich irgendwas Spezielles brauche. Und die meisten Kits habe ich dann halt einfach in diese Hacksysteme investiert, damit du halt eben auch Roboter, Wachenkameras und Selbstschussanlagen hacken kannst. Und das macht es dann schon auch deutlich einfacher, wenn du dann eben so viel Kits hast. Je nachdem, wie schnell du halt in diesen Hauptmissionen voranschreitest oder ob du viele Nebenmissionen vorher machst, werden die natürlich deutlich einfacher oder sind schwerer, weil wenn du die ganzen Wachkameras zum Beispiel deaktivieren kannst, weil du halt ein Terminal findest, dann klar, kannst du natürlich viel einfacher durchmarschieren, als wenn du überall Wachkameras anhast. Das ist ja selbsterklärend. Das Problem haben ja viele Rollenspiele, weil hier ist ja der Schwierigkeitsgrad nicht wie bei, was weiß ich, Skyrim, dass dann die Monster entsprechend mitleveln mit dir, sondern du hast halt so Sachen wie Überwachungskamera und Hacking. Und wenn du natürlich einen guten Skill hast, dann sind diese Sachen einfacher. Ja.
Bevor jetzt wieder wütende Kommentare kommen, bei Skyrim leveln die Monster übrigens auch nicht mit, sondern die Bereiche werden gelockt, wenn du sie das erste Mal betrittst.
Okay, aber sie
passen. Knowledge Bomb gedroppt.
Ich habe Skyrim nie gespielt.
Aber was?
Nee. Das hatte okay. Boris damals vercastet und ich habe es dann gar nicht angefangen.
Achso, okay. Aber da ist es de facto so, ich glaube, in Oblivion war es so tatsächlich noch. Und dann haben sie das so gemacht, dass wenn du jetzt zum Beispiel in Skyrim das erste Mal einen Dungeon betrittst, dann werden die Gegner auf deinem Level mehr oder weniger.
Sozusagen in dem Moment mit, wo du das erste Mal sie siehst.
Genau, aber du kannst natürlich dann sagen, oh, das ist mir doch noch ein Tick zu schwer. Ich gehe mal raus und komme in 5 Spielstunden wieder, wenn ich bessere Waffen und bessere Skills habe. Und dann sind die immer noch auf diesem Level von vor 5 Stunden. Ja. Und das macht natürlich auch das Leveln dann irgendwie deutlich reizvoller, weil man halt merkt, dass man stärker wird und auch stärkere Gegner besiegen kann. Und das geht ja leider in anderen Spielen nicht, dieses, wenn die da mitleveln, dann kannst du halt leveln und leveln und leveln und dann kommst du zurück und dann
werden die 50 Ratte, genau.
Genau, werden die auf dein Niveau angehoben und dann hast du gar nichts davon gehabt, dass du eigentlich die letzten 5 Stunden gegrindet hast. Und,
das. Und bei Deus Ex hatte ich eher das Problem jetzt bei diesem Teil, dass ich ganz viele Skills gar nicht groß ausprobieren konnte, wollte, weil die halt zu brutal waren für meinen Run. Also ja. Das heißt, es gibt so viele unterschiedliche Skillsets, auch diese ganzen neuen. Es gibt ja einen so einen Bereich, der quasi so experimentelle Implantate sind, die man dann so später auch freischalten kann. Und man kann 120% Auslastung haben. Ja. Das fand ich sehr geil. Von der Energielevel her. Und viele von denen habe ich dann gar nicht erst geskillt, weil sie halt einfach brutal sind. Weißt du, also wie so eine Art Panzerfaust in der Hand passt halt nicht zu einem Pazifisten-Run. Und da hatte ich auch das Gefühl, da haben sie relativ wenig eigentlich gemacht für diesen No-Kills-Run. Da braucht man eigentlich nur die ganzen Hack-Skills. Der Typhoon, den gibt's übrigens auch in einer harmlosen Variante mit Gas.
Okay.
In dem Moment, wo du ihn dann kaufst, kannst du auswählen, ob er tödlich ist oder eben nicht tödlich. Und dann kommen da keine Nadeln raus, sondern Gaspatronen. Und dann kannst du quasi so einen gesamten Raum, kannst einfach reinmarschieren, Typhoon aktivieren und dann schlafen alle um dich rum ein.
Okay. Ja, also ich habe tatsächlich auch noch dieses Gegner markieren, das fand ich halt immer ganz sinnvoll, weil da kannst du dann, wenn du einen Gegner, also wenn du eine optische Sichtlinie zu dem Gegner hast, kannst du ihn markieren und dann bleibt er auch markiert und dann siehst du ihn eben auch durch Wände und dann kann man sich halt so ganz schön die Laufwege abgucken oder auch einfach sehen, ah, okay, jetzt in dem Moment, jetzt dreht er sich um, jetzt kann ich hinter ihm vorbeischleichen oder sowas.
Und aber mir waren es zu wenig Waffen für den Pazifisten-Run. Man hat ja echt immer nur die Sniper und die normale Knarre, also mit Schallschutz.
Die Stun-Gun hat man. Das ist so ein, die schießt so Elektroschock-Ding auf kurze Distanz dann. Ja.
Und bei den, und ich habe so viele Munition gefunden mit panzerbrechendem Panzermunition und da noch, ich habe sogar bei irgendeiner Mega-Nebenquest habe ich noch eine MG gefunden mit so einer schönen Verzierung. Weißt du, wie so bei Counter-Strike. Mit so einer Speziallackierung und die konnte ich überhaupt nicht anwenden. Die musste ich dann verkaufen. Und mir ging es wie dir, ich wusste gar nicht, was ich mit dem Geld machen sollte. Ich hatte dann am Ende, glaube ich, 25.000 Credits. Weil ich wirklich jeden Credit-Chip irgendwie aufgehoben habe. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich mir davon kaufen sollte.
Ja, ging mir auch so. Und dann auch noch dieser Kackhändler, der immer beleidigt ist. Selbst wenn du hingehst und dem irgendwie das Geschäft des Lebens an dir macht. Also du bringst ihm total die wertvollen Sachen, die er dir für ein Apfel und ein Ei abkauft. Und dann kaufst du noch irgendwas total Teures bei ihm und ist er trotzdem beleidigt. Also das war irgendwie, ist das schief gegangen bei der Programmierung oder ich weiß es nicht, aber also normalerweise sind doch Händler in Spielen eigentlich immer relativ dankbar, wenn du ihnen was abkaufst und bedanken sich dann bei dir und freuen sich. Und der ist halt einfach immer pisst und irgendwie so, ja, dann halt nicht. ich weiß nicht, ob da einfach die Soundweiche nicht funktioniert, dass da immer dieses pissy Soundfile Punkt Waff abgespielt wird oder keine Ahnung. Aber das hat einfach irgendwie nicht so wirklich funktioniert.
Ich habe mir dann irgendwie Hacksoftware gekauft aus lauter Verzweiflung, um dann
noch
einfacher zu machen oder solche Geschichten. Oder eben diese Energiepacks und so. Aber auch diese, man kann ja dann noch so ein bisschen so ein Crafting, gibt's ja noch mit diesen Einzelteilen, die du irgendwie findest überall. Da hatte ich am Ende wirklich so viel, dass die Anzeige gar nicht mehr vierstellige Anzeige darstellen konnte. Ich hatte über 1000 von diesen Ersatzteilen und hatte dann 999. Da stand immer, du hast 999 Ersatzteile. Und dann habe ich mir irgendwann 8 oder 9 von diesen Super-Hack-Tools gebaut, um dann halt einfach noch schneller hacken zu können. Aber da gebe ich dir völlig
recht. Knopfdruck und in Sicht des Distanz. Ja, die sind eigentlich ganz praktisch, das stimmt ja.
Da gebe ich dir völlig recht. Das ist ein bisschen imbalanced. Wenn man sehr viel Nebenmissionen macht, dann hat man irgendwie von allem viel zu viel.
Ja, das stimmt. Ich habe auf Twitter mit Erstaunen festgestellt, dass dir die englische Synchro nicht so gefallen hat.
Nein, nur ich mag nur Adam Jensens Stimme nicht. Also ich habe auf Englisch gespielt, ich mag nur seine, der ist so einfach so bläh. Also dieses blöde, raue, ich bin der arrogante Adam Jensen, den mag ich gar nicht, diese Stimme. Da finde ich seine deutsche Synchronstimme irgendwie auch ganz nett, aber der Rest ist auch wieder mal überhaupt nicht mein Cup of Tea auf Deutsch. Ich habe dann natürlich sofort wieder auf Englisch umgestellt und musste mich dann an Adam Jensen gewöhnen. Ich mag nur diese Synchronstimme von diesem Typen nicht, weil der Charakter eh so klischeebeladen und so mega cool tut mit seiner blöden Eidos-Brille. Nee, mag ich nicht.
Also ich finde den eigentlich ganz cool. Also ich mag, also der Charakter ist, der ist tatsächlich manchmal so ein bisschen merkwürdig, das stimmt schon, von seinen Charaktereigenschaften, aber jetzt einfach mal nur auf die Stimme bezogen. Wie gesagt, dieses I never ask for this und so, das fand ich jetzt irgendwie zumindest keine Fehlbesetzung, was die Stimme angeht. Ob der Charakter jetzt vielleicht manchmal so ein bisschen blöd ist, weil er ja auch immer diese etwas arrogante Nummer hat, vielleicht soll der gar nicht so arrogant sein, aber er wirkt halt einfach durch diese 3 Gesten, die er nur hat, wirkt er halt oft so und ist dann auch immer so ein bisschen so unterkühlt und wirkt auch gegenüber Gegnern oder so, wenn er mit denen redet oder Leuten, die er trifft, wirkt er halt auch immer so ein bisschen fast schon.
Der hat auch nie Mitgefühl mit den Leuten.
Herablassend, ja, genau, das war das Wort, was ich jetzt sagen wollte. Also das ist alles so, ja, man hat jetzt nicht so das Gefühl so, ach Mensch, den kann man richtig wie so einen tollen Kumpeltyp spielen, dass er irgendwie total beliebt ist in der Welt und dann wirst du auch überall bejubelt, sondern so richtig gut gelitten ist der, glaube ich, nirgendwo. Und das und überträgt sich auch so ein bisschen auf.
Also der hat halt auch sehr viel, eigentlich ist er wirklich der Cyborg, vor dem die Menschen eigentlich Angst haben, gell? Man kann aus ihm ja gar nichts mehr ablesen, welche Gefühlsregung er jetzt hat. Er zeigt keinerlei Empathie, was weiß ich, für diese Ausweisfälscherin zum Beispiel, wenn man sich dann entscheiden muss, welche Person rettet man jetzt oder wenn da mal solche Situationen kommen, das ist dem alles so bumsegal. Und ich glaube, ich habe gar nicht so sehr ein Problem mit der Synchronstimme an sich, sondern dass die halt so diesen, diesen asozialen Charakter eigentlich auch nur unterstreicht, ja, so dieses Distanzierte und Entfernte.
Ja, okay, das schon eher, das kann ich dann schon eher verstehen. Was man ihnen aber auf jeden Fall sehr hoch anrechnen muss, ist, dass sie diesmal nicht in diese Boss-Falle getreten sind mit, hey, du bist jetzt 4 Stunden geschlichen, hast 0 Skill auf Fähigkeiten, die dir irgendwie panzerbrechende Schläge erlauben oder die dir irgendwie panzerbrechende Munition geben oder überhaupt fürs Kämpfen sich eignen. Und hier ist der Bosskampf, den du nur in kämpfender Art und Weise schaffen kannst. Das haben sie dann ja zwar rausgepatcht, aber leider erst nachdem ich es dann gespielt hatte. Jetzt in Mankind Divided ist es tatsächlich so, dass du keinen Bosskampf hast, an dem du irgendwie abprallst, wenn du nicht die entsprechenden Skills dafür hast.
Ja, es gibt sowieso nicht mehr so diese klassische Level- und dann Boss-Struktur.
Es das gibt, stimmt,
es
ja.
Es gibt einen großen Boss, der auch aussieht wie ein Boss oder wie so ein Tekken-Charakter, den du dann wirklich duellieren musst quasi. Und da hatte ich schon so kurz die Bedenken, als ich dem begegnet bin, so, oh Gott, wie soll ich den denn mit meinen Dartpfeilen irgendwie kaputt machen? Ja, oder blink, so kam es einem doch vor, so blink, blink,
blink, blink. Ja, genau, die einfach so an der Brustplatte abprallen, ja.
Und da hatte ich schon so Sorge, so scheiße, wie kriege ich den denn platt? Hat dann irgendwie doch funktioniert, hat sich total unrealistisch angefühlt, dass ich es dann doch geschafft hatte mit meinen Elektropfeilen. Man musste einfach nur ordentlich in ihn reinpumpen, aber das ist wirklich die einzige Szene, wo so ein klassischer Bosskampf existiert. Ansonsten fand ich das immer sehr, untypisch strukturiert. Also so ein Level war halt auch einfach irgendwann mal fertig, wenn du halt in der Anlage drin warst und du bist irgendwie wieder rausgekommen und hattest die Information, dann war der Level auch abgeschlossen. Das war dann nicht irgendwie so, dass am Ende noch der große Boss auf dich wartet. Fand ich eigentlich total erfrischend.
Ja, das stimmt. Also so richtig große Bosskämpfe gibt's gar nicht, sondern eher nur so Mini- Bosse mal, aber die muss man eben auch, wie gesagt, nicht bekämpfen. Und den einen, den du ansprichst, den kriegt man übrigens total leicht weg, wenn du so Schockgranaten, so Elektroschockgranaten hast. Mhm. Und dann wirst du ihm da eine vor die Füße und dann kannst du nämlich einfach hinter ihn gehen und ihn dort außer Gefecht setzen mit einem Schlag. Und dann ist er nämlich auch betäubt. Und
ja, so nah kam ich an ihn nicht ran wegen seinem ganzen Drohnengedöns und so, aber gut.
Ach so, ja, aber ich habe das tatsächlich so geschafft und da musstest du auch nicht deine ganze Stealth-Pfeil-Munition verschießen, sondern dann kriegst du dann so weg. Also
um mal ein anderes Beispiel zu zeigen, also ist jetzt kein Spoiler, weil wir sagen nicht wo oder wie oder was, aber es gibt zum Beispiel auch mal eine Mission, wo man einen Typen, ist glaube ich eine Nebenmission, ausschalten muss, aber eben du sollst ihn dann irgendwo in ein Lager legen und dann wird er abgeholt. Ja. Ja, aber wie du das bewerkstelligst, ist dann völlig dir überlassen. Also, und das fand ich schon auch geil, weil das ist jetzt einfach ein ganz normaler Typ. Das ist halt ein Sohn von der Auftraggeberin oder Cousin oder Neffe oder irgendwas. Und den musst du nicht ausschalten, der hat keine Superkräfte, sondern du musst ihn überhaupt erstmal entdecken, wo er ist, an einem Tattoo erkennen und so weiter. Und das fand ich, sowas hat total Spaß gemacht, weil das halt, du hattest die komplette Freiheit, wie du da hinkommst, überhaupt wie du erstmal in das Gebiet reinmarschierst und so weiter. Und sowas fand ich total toll. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, aber du hast halt Adam Jensen, der ist irgendwie militärisch ausgebildet, arbeitet für die Polizeisondereinheit, aber es hat ihn während der ganzen, und er hat noch augmentierte Füße und Beine, also das heißt, er kann extrem viel Gewicht tragen, aber es hat ihm niemand beigebracht, wie man einfach einen anderen Menschen über die Schulter wirft und ihn irgendwo einfach hinträgt. Nein, er muss den dann so Fuß so das Level lang zerren, so ein bisschen wie der Hitman, der ja auch nur irgendwie Leichen so ziehen kann an den Fuß. Und da war dann auch schon wieder so dieses, oh, da hätte man doch irgendwie so eine Mechanik einbauen können, dass du Leichen so normal tragen kannst, weil das ist ja auch, genau, Huckepack, das wäre ja auch in der Welt absolut in Ordnung, weil, wie gesagt, er ist ja der Augmentierte, der auch echt Gewicht tragen kann und der kann Kühlschränke wegtragen, aber er kann nicht andere Menschen einfach schnell über die Schulter werfen.
Und dann hast du diese blöden Ragdoll, also auf Twitter habt ihr das vielleicht gesehen, ich hatte einmal diesen Typ, ist genau dieser Typ, den ich da tragen sollte und auf einmal lag der oben auf der Lampe. Ja. Weil dann die Ragdoll irgendwie so völlig rumgesponnen hat und dann wackelt das Bein so albern und blub, auf einmal klebte der Typ an der Decke.
Ja.
Und solche Comic-Effekte passieren dann da in diesem Spiel, ja.
Ja, also das ist tatsächlich da auch in der Physik nicht so ganz ausgereift, das Spiel. Das muss man
und
leider
man
auch
verliert die ab und zu, gell? Dann trackt man die so lang und dann schaut man hinter sich und dann ist der da gar nicht mehr.
Ja, genau. Weil man kann ja nicht auch einfach ihn packen und dann rückwärts laufen oder sowas und ihn quasi ziehen, sondern man muss ja auch mal so ein bisschen in die Richtung gucken, wo man hin will, weil sonst bleibt man halt wieder irgendwie an der Wand hängen oder so. Also der Teil war auch, also die Mission war natürlich cool von der Idee her, dass du halt einfach mal jemanden extrahieren musst und ihn dann irgendwo deponieren musst, dass er dort abgeholt werden kann. Aber in der Ausführung war das dann doch eher nervig, als tatsächlich großen Spaß zu bringen, oder? Ja, was kann man so als Fazit sagen? Ich glaube, wenn man behauptet, dass wer Human Revolution mochte und da großen Spaß dran hatte, der kriegt auch mit Deus Ex Mankind wieder genau das Gleiche, was er da vorgefunden hat im ersten Teil, mit allen Vor- und Nachteilen. Also du wirst jetzt nicht sagen, oh, den ersten mochte ich, aber den zweiten finde ich voll scheiße. Das wird nicht passieren, weil wenn du den ersten mochtest, wirst du auch jetzt den zweiten, also wenn ich mal als zweiten bezeichnen darf, mögen. Aber wer mit dem ersten schon nicht so richtig warm wurde, der wird jetzt hier auch nicht die große Revolution vorfinden und sagen, so, jetzt endlich ist das ein Spiel für mich.
Nee, du, definitiv. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn Leute den ersten gar nicht kennen oder gar nicht gespielt haben?
Dann sollen sie sich schämen.
Ja, aber trotzdem.
Naja, also dann würde ich aber tatsächlich sagen, hey, dann jetzt doch einfach mal eher den Vorgänger aus der Grabbelkiste holen und das mal ausprobieren, bevor man sich jetzt in den zweiten Teil stürzt, wo einem, auch wenn die Story nicht so wichtig ist, trotzdem mehr oder weniger der direkte Anknüpfungspunkt für die Handlung fehlt. Und dann jetzt mal eher tatsächlich einfach mit Human Revolution einsteigen und das mal ausprobieren, ob man daran gefallen findet und dann weiß man auch, ob ein Mankind Divided passt.
Ja. Nee, aber das ist das, was du am Anfang meintest mit 1,5 oder es fühlt sich fast schon wie so ein DLC-Paket an, gell? Also ein sehr großes DLC-Paket, klar, aber so ungefähr vergleichbar wie du spielst Witcher Wild Hunt und dann irgendwie Blood and Wine. So groß, die sind jetzt zeitlich näher zusammen, deswegen unterscheiden die sich natürlich auch grafisch jetzt nicht so voneinander, aber es fühlt sich nicht an wie der nächste große Teil der Serie. Also der Sprung zwischen Witcher 3 und 2 war zum Beispiel deutlich größer als jetzt zwischen Human Revolution und Mankind Divided. So, also so, um mal so ein bisschen so eine Einordnung zu geben. Deswegen finde ich auch, kann man ohne Probleme mit dem 2011er Spiel anfangen. Und wenn einem das gefällt, kann man auch wunderbar Mankind Divided spielen. Absolut. Ich finde, es ist für sich auch schon okay, wenn man so Cyberpunk, wenn man weiß, man steht irgendwie auf Cyberpunk, man steht auf Stealth-Spiele, kann man auch direkt Mankind Divided spielen, weil so mega viel Story verpasst man jetzt eben nicht. Man hat ja dieses 12 Minuten Intro, aber die Auswirkungen sind jetzt nicht so gravierend. Also es ist für sich gesehen schon eine eigene Erzählung. Und so viel passiert da ja ehrlich gesagt auch nicht.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, diesen Fall, den wirst du in der Zielgruppe in homöopathischen Dosen finden, weil wer auf Stealth und Cyberpunk steht und dann aber immer noch bis heute nicht Human Revolution gespielt hat, ich glaube, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber so, mir geht's halt auch so ein bisschen wegen dem Abstand, ne? Also, weißt du, wenn jetzt 2011 Human Revolution rausgekommen wäre und dann ein Jahr später Mankind Divided und man dann gesagt hätte, ja, okay, es ist jetzt nicht der riesengroße Schritt, sondern es ist halt der nächste Teil und es kommt halt auch dann irgendwie ein Jahr später oder mein Gott, 2 Jahre später oder so. Aber dafür, dass wir da jetzt da 5 Jahre drauf gewartet haben und dann fühlt sich das im Prinzip wie ein 1,5, also weil man muss ja auch dann die Zeit immer so, die da zwischen den Teilen lag, so ein bisschen mit einfließen lassen in die Beurteilung. Und dafür, finde ich, ist einfach so irgendwie wenig passiert. Und auch noch eine Konsolengeneration später, wo man sagt, ja, jetzt hast du aber auch mehr Leistung zur Verfügung, jetzt kannst du vielleicht die Levelareale mal ein bisschen größer machen und jetzt kannst du mal drüber nachdenken, muss das vielleicht wirklich so ein Hub nach Hub nach Hub sein oder kann das vielleicht jetzt doch mal irgendwie auch eine größere Welt sein?
Ja,
oder so,
und das, was uns damals immer gesagt wurde, ja, wenn die PlayStation 4 dann kommt und die Xbox One, dann hat man mehr KI-Rechenleistung, um quasi so Gegnermassen realistischer bewegen zu lassen und mehr Lebendigkeit in die Städte zu bringen und solche Geschichten. Und sowas passiert halt hier einfach gar nicht.
Ja. Ja, und aber ja, weil damit sie jetzt erzählen können, so, ja, aber wenn dann die PS4 Pro kommt, dann haben wir endlich die Rechenleistung, um die Gegnermassen.
Die ist dann auch wieder nicht da, weil sie dann ihr Pseudo-4K berechnen müssen.
Ach so, ja, klar. Also, das ist natürlich dann immer so das Problem, dass sich halt natürlich aber auch Grafik dann irgendwie einen Tick besser einfach vermarkten lässt und sie erzählen natürlich immer von jeder neuen Konsolengeneration, da haben wir jetzt endlich die Rechenleistung, um Sachen zu machen, die vorher undenkbar gewesen wären. Und in der Realität stellt sich dann raus, ja, also so groß ist der Sprung dann doch nicht. Ja,
die Haare von Lara Croft sehen halt besser aus.
Ja, ja, das stimmt. Aber das stimmt eigentlich jetzt auch, beziehungsweise die Frage, es gibt gar keine HD-Version, ne, von Human Revolution.
Ach so, du meinst den ersten jetzt.
Also es gab keinen Port jetzt
für PS4-Version Port. Nee, oder? Stimmt.
Nee. Weil das gab's ja zum Beispiel beim ersten Tomb Raider, ne? Dass du da gesagt hast, ja gut, da gab's ja diese Definitive Edition oder wie die hieß. Und dann kannst du jetzt zumindest, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe aber jetzt die alte Konsole hier nicht mehr rumstehen, dann könntest du jetzt gar nicht Human Revolution spielen. Das ist natürlich dann auch nochmal was jetzt irgendwie. Dann ist der Fall vielleicht doch gar nicht so unwahrscheinlich.
Da könnte man höchstens vielleicht noch hoffen, ob es über die Backwards Compatibility auf der Xbox One läuft. Da weiß ich jetzt aber nicht sicher, ob das geht.
Das weiß ich auch nicht. Das müsste man jetzt recherchieren.
Das könntet ihr jetzt nachschauen. Gut, also mir hat es trotzdem Spaß gemacht, trotz der großen Kritikpunkte an Story. Mechanisch macht das Spiel Spaß. Wenn man Deus Ex mag, kommt man da dran eh nicht vorbei. Ich hoffe mal, dass wir nicht mehr so lange jetzt auf den nächsten Deus Ex warten müssen. Und dass sich da ein bisschen mehr tut.
Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also wie gesagt, ich würde mir halt einfach wünschen, dass sie sich so ein bisschen von dieser, also dass man mal in so eine, ich nenne es jetzt mal Instanz, ich weiß auch, dass das keine Instanzen sind, was ja kein Online-Rollenspiel ist, aber dass man mal in so einen Missionsbereich geht, der abgeschlossen ist, dagegen sage ich ja gar nichts, aber halt dieses doch sehr dröge und immer gleiche und sehr sterile Missionshub, das ist doch auch einfach nicht möglich zeitgemäß, da machen sie doch nichts vormachen, oder?
Nee, eben, finde ich auch.
Und oder dann halt gleich ganz kicken. Also dann halt wirklich gleich sagen, okay, wir machen es wirklich nur noch wie bei, was ich, irgendwie Splinter Cell, du hast halt einen Schleichbereich nach dem anderen und beschenkt uns. Ja.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, the best version of Deus Ex Human Revolution is now playable on Xbox One. Da ist nämlich sogar der Director's Cut, wenn man den auf der Xbox 360 hat oder eben digital kauft, kann man den auf der Xbox One jetzt spielen. Das ist doch mal eine gute Schlussnote.
Ja, wunderbar. Und die dreckigen PS4-Menschen schauen wieder in die Röhre, weil sie keine Abwärts-Compatibility und nichts bekommen.
Dann halt doch auf dem PC spielen.
Ja, danke Sony, danke Merkel. Ja.
Danke Trump, heißt es in Zukunft. Gut, wenn wir schon bei Dystopie sind, dann müssen wir auch mit der Dystopie aufhören. Dann denkt daran, Podcast-Bewertung auf iTunes hilft uns bei der Sichtbarkeit. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder mal wieder upfreshen wollt, freuen wir uns natürlich über Bewertungen. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare. Wenn ihr mich auslachen wollt, warum ich Skyrim immer noch nicht gespielt habe, dann bitte auch in den Kommentaren. Und natürlich könnt ihr dieses Projekt auf Patreon unterstützen, um uns finanziell zu supporten, damit wir auch weiterhin podcasten können. Auf patreon.com/insertmoin könnt ihr einen Betrag eurer Wahl diesem Projekt zukommen lassen. Das war's mit der Eigenwerbung. Wir hören uns morgen, Daniel.
Ihr könnt mir übrigens auch Bier schicken.
Ja. Ich habe nach Kaffee gefragt neulich und ich habe nur ein Kaffeepack bekommen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Vielen Dank, Orpheus. Ja. Und du möchtest Bier.
Welches Bier denn? Das ist wurscht. Ich trinke ja.
Jetzt haben wir drei Podcasts erwähnt.
das war jetzt aber unabsichtlich. Ja, also ich bin da relativ tolerant. Ich werde natürlich alles, was nicht aus Bayern und im speziellen Franken kommt, mit größter Verachtung strafen. Ich werde es aber trotzdem trinken, heimlich.
Ich schick dir so ein Rauchbier, was so nach Schinken schmeckt.
Das ist ja fränkisches Rauchbier. Ja. Das ist ja aus Bamberg, meinem Studienort. Jein, also wenn man da aus der Gegend kommt, dann weiß man, wie man Rauchbier zu trinken hat, nämlich immer zwei. Das ist okay. Wirklich... Das ist bei Rauchbier ohne Witz wirklich so, und das wird dir jeder bestätigen, der das auch schon mal getrunken hat. Das erste findest du relativ eklig, denkst dir so, bah, das schmeckt ja einfach wie, als ob man in so einen Räucherschinken reinbeißt und das halt als Bier trinkt. Das zweite denkst du dir so, so langsam komme ich auf den Geschmack, gar nicht so schlimm. Und da musst du aufhören. Und das dritte, da wird's dann richtig übel. Also das heißt, das ist wirklich der Rauchbier-Trick, ist immer zwei trinken, weil damit gehst du immer mit diesem, ach, eigentlich kann man sich dran gewöhnen, ja. Mit diesem Gefühl gehst du dann raus und beim dritten wird's dann wirklich übel. Ja.
Also schick dem Daniel leckeres Bier.
Aber das, ja, das stelle ich dann bei mir in der Küche an und dann kommt mein Nachbar einfach runter und statt meinen Computer zu.
Und hackt deinen Computer. Hackt deinen Computer und trinkt dein Bier leer.
Ja, super. Kommt dann Adam Jensen, ja, mit der, den räumt einfach alles weg. Na gut, alles klar.
Bis
dann
morgen.
Bis morgen, ja. Tschüss. Ciao.